Ja, ich fand das ein tolles Lied. Das spricht mir, was wir gerade gesungen haben, das spricht mir total aus dem Herzen. Das wünsche ich mir. Meine Predigt heute ist, wie Sünde Freude sabotiert. Das ist das Thema. Ich habe schon gesagt, dass es mir wichtig ist, einfach mich zu investieren in ehrenamtliche und hauptamtliche Leiterinnen und Leiter in unseren Gemeinden, dass sie mit Freude und Leidenschaft für Jesus Gemeinde bauen. Und deswegen finde ich, passt das ganz gut, freue mich darüber zu sprechen, wie Sünde Freude sabotiert. Und manche haben ja beim Thema Sünde gleich ein bisschen Angst. Oha, was wird er ansprechen? Keine Angst, ganz locker bleiben. Manche haben auch Erwartungen, dass der Prediger die moralische Keule rausholt. Erwartungen werde ich gleich enttäuschen, darum wird es mir gar nicht gehen heute. Aber ich möchte zeigen, wie sehr das zusammenhängt. Freude und Sünde, wie Sünde Freude sabotiert. Und diese Predigt, die ist sehr inspiriert durch zwei Gruppen von Menschen. Also durch eine Person, die ich sehr schätze, da höre ich viele Podcasts, lese Bücher. John Mark Comer heißt, der ist amerikanischer Pastor. Und ich habe erzählt von unserer Learning Community Predigen lernen. Und wir haben das sozusagen, ich sag's mal ganz offen, ein bisschen gemeinsam alles vorbereitet. Der Theologe Trevor Hudson, ein Mann, der in Südafrika lebt, hat Folgendes gesagt. Erst formen wir unser Gottesbild und dann formt dieses Gottesbild uns. Erst formen wir unser Gottesbild und dann formt dieses Bild von Gott uns. Und ich lade dich ein, jetzt mal dich auf ein kleines Experiment einzulassen. Und zwar einen Moment, die Augen zu schließen. Also wir beten nicht, ja, wir sind irgendwie, es ist jetzt was anderes. Aber schließ deine Augen und stell dir einmal Jesus vor, wie er dich anschaut. Okay? Schließ mal deine Augen, stell dir vor, wie schaut dich Jesus an? Okay, danke. Jetzt dürft ihr die Augen wieder aufmachen. Wie hat Jesus geguckt? Wie sah er aus? Wer hat Jesus lächeln gesehen? Darf ich das? Sind einige? Ja? Ach cool. Wer hat Jesus grimmig gesehen? Keiner, traut sich jetzt auch keiner, ne, sich zu melden. Okay, ich finde das total spannend zu überlegen, wie sieht Jesus in meinem Inneren aus? Erst formen wir das Gottesbild und dann formt dieses Bild von Jesus uns. Ich möchte so ein bisschen darüber sprechen heute. Ich habe Entdeckungen gemacht im Lukas-Evangelium. Jesus als glücklicher Mensch, der Freude und Glück verschenkt. Und darüber möchte ich so ein bisschen sprechen. Erst darüber, wie wir das finden, wie Jesus dargestellt, vor allen Dingen beim Evangelisten Lukas. Und dann möchte ich ein bisschen darüber, so ein paar Punkte darüber reden, wie Freude in unser Leben kommt und was das mit Sünde zu tun hat. Okay, das wäre so die kleine Reise für die nächsten Minuten. Jesus lebt auf dieser Erde als glücklicher Mensch. Ich wurde in dieser Learning Community, wurde ich gefragt von Leuten, wir waren ja so mit knapp 20 Leuten unterwegs, haben uns über mehrere Wochen getroffen und miteinander predigen gelernt sozusagen. Und da hat jemand gefragt, sag mal, was glaubst du, war Jesus ein glücklicher Mensch? Und ich habe gesagt, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesus ein glücklicher Mensch war, als er auf dieser Erde gelebt hat. Zutiefst glücklich, dass er Freude verschenkte, dass er Glück verschenkte. Und das ist ja interessant, Jesus ist normalerweise nicht die erste Adresse, wo wir als Menschen hingehen würden, um zu fragen, wie kriege ich ein glückliches Leben? Wie kommt Freude in mein Leben? Ja, also es gibt ja, hier gibt es ja auch viele Buchläden, schätze ich mal, in Farmsen. Ne? Und wenn man da reingeht, da gibt es erstmal die Krimi-Literatur. Da würde ich als erstes hingehen, ja, also Krimis mag ich. Und dann gibt es diese ganze Ratgeberliteratur. Und das Hauptthema der Ratgeberliteratur ist, wie werde ich glücklich? Ja, wie werde ich glücklich? Und ich glaube, dass es viele Christen gibt, die würden auch eher in so einen Buchladen gehen und gucken, was für Bücher finde ich, wie werde ich glücklich, statt zu Jesus zu gehen, der die Freude und die Quelle des Glückes ist. Und ich möchte dir, ich möchte euch Lust machen heute, bei Jesus auf Entdeckungsreise zu gehen. Freude entdecken. Das fängt ja schon an im Lukas-Evangelium. Also ich greife gar nicht alles raus, ja, nur so ein paar Dinge. Als die Engel auf dem Feld davon reden, dass Jesus geboren wird, ne? Weihnachtsgeschichte. Lukas 2, der Engel sagte zu den Hirten, fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk, und jetzt kommt's, große, richtig, Freude, große Freude bereiten wird. Ich bringe euch eine gute Nachricht, sagt der Engel. Gute Nachricht, da kommt das Wort Evangelium vor, das kennen die meisten, ne? Evangelium. Wir übersetzen das mit gute Nachricht, mit froher Botschaft. Und das Wort Evangelium, das wurde ursprünglich verwendet im Römischen Reich, wenn der Kaiser eine Ansprache hielt, ja, wenn ein Sieg zum Beispiel verkündet wurde. Wir haben die und die geschlagen, diese Truppen und so weiter in die Flucht geschlagen. Und dann hat der Kaiser darüber gesprochen und das war Evangelium. Oder wenn der Kaiser Geburtstag hatte. Ja, das ja, ist vielleicht jetzt nicht so doll, aber das war auch Evangelium. Das war Evangelium. Oder etwas, wenn neue Hoffnung oder Erfüllung von Sehnsucht, wenn Erfüllung von Sehnsucht angekündigt wurde. Das war Evangelium. Und dann geht das weiter. Lukas Evangelium Kapitel 4, Jesus in Nazareth, er tritt auf, er spricht darüber, was ihm wichtig ist. Und dann kommt er an einem Sabbat in eine Synagoge in Nazareth und er liest aus dem Propheten Jesaja Kapitel 61. Und dann sagt er und liest, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Und jetzt kommt's, er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht, Evangelium zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkündigen, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Freude, weil etwas Neues anbricht. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, diese Leute damals lebten in einer Kultur der mündlichen Tradition. Das heißt, die kannten weite Teile der Bibel, normale Menschen kannten weite Teile der Bibel, also des Alten Testamentes, auswendig. Und wussten natürlich, als Jesus hier darüber spricht, aus Jesaja 61, dass er vorliest, sie wussten, wie es weitergeht. Und wie geht es weiter in Jesaja 61, wer das mal nachlesen möchte zu Hause. Ne? Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Und vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Jerusalems. Und dann kommen da Stichworte wie duftendes Öl, Freude, Jubel. Festkleider, die man sich anlegt. Freude, durchdringende Freude. Und Jesus sagt, Leute, jetzt beginnt die Erfüllung. Mit mir beginnt die Erfüllung. Was heißt das? Jesus ist die Erfüllung dieser Verheißung. Er bringt Freude, er bringt Evangelium, er bringt Neues. Evangelium, frohe Botschaft statt Verzweiflung. Freiheit. Selbstbestimmung, keine Fremdbestimmung mehr durch irgendwelche Krankheiten, durch irgendwelches Gebundensein, sondern Freude und Mut und weil Gott eingreift. Ist das nicht cool? Das ist das Evangelium, deswegen sitzen wir heute hier. Weil Jesus sagt, bei mir findet ihr das. Und dann, wer das weiterlesen möchte, und ich empfehle das, hey, lies das Lukas-Evangelium. Ja, also, das kann man ja an einem Tag durchlesen. Dann, wohin Jesus kommt, dann entsteht Freude, weil er Menschen heilt. Wer war schon mal dabei, wo ein Mensch geheilt worden ist? Hat das mal jemand miterlebt? Ja, also ey, das ist wie bei einer Geburt, ja, bei einer Geburt, wenn der Vater zum ersten Mal sein Kind in Händen hält, das sind Glücksgefühle, die kann man gar nicht beschreiben. So ist das. Heilungen, Wunder, Zeichen, weil Gott eingreift. Das ist Evangelium. Und dann cool ist, Jesus sendet seine Jünger aus. Ja, er sagt, Leute, ihr seid bei mir in die Lehre gegangen, ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Jetzt seid ihr dran. Und dann heißt es, Lukas 10, wer das nachlesen möchte, Jesus sendet seine Jünger aus, selber das Evangelium zu verkünden. Und dann gehen sie und kommen irgendwann wieder zurück. Die 72 sind das insgesamt. Sie kehren zurück und berichteten, und jetzt kommt's, voller Frust. Nein, voller Freude. Sie kommen zurück und sie berichten voller Freude. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Und dann sagt Jesus was ganz, ganz Wichtiges. Ihr sollt euch nicht darüber freuen, dass euch die Geister gehorchen, freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und im selben Augenblick wurde Jesus vom Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist ist übrigens ein Geist der Freude. Und jubelte, ich preise dich, Vater, du Herr über den Himmel und der Erde. Denn du hast alles vor den Weisen und den Klugen verborgen, aber den einfachen Leuten hast du es offenbart. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Und dann etwas später, glücklich sind die Augen, die sehen, was ihr seht, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Das heißt, was da passiert ist, die Jünger erleben, wie Jesus, wie Gott eingreift. Und das ist ja großartig, oder? Also das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, das wünsche ich unseren Gemeinden so sehr, dass wir davon reden, wie Jesus in unser Leben eingreift, wie Neues entsteht, wie Freude entsteht. Und Jesus sagt dann seinen Nachfolgern, dass das alles cool ist, aber das viel wichtiger ist, dass sie angedockt sind am Ursprung der immerwährenden Freude. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das bedeutet, freut euch, dass ihr angedockt seid beim Vater im Himmel. Denn da ist der Ursprung der Freude. Da ist ewige Freude. Da ist Freude, die nicht vergeht. Und er sagt, nicht Weisheit und Klugheit bringen Glück, sondern sie ist nur bei Gott zu finden. Also was man hier sieht ist, und man merkt auch die Dreieinigkeit hier, ja? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Gott selbst ist Freude. Die Freude strömt vom Vater durch den Heiligen Geist zum Sohn. Finde ich irgendwie tolle Entdeckung. Und dann Lukas 15 ist bekannt, ne? Diese drei Gleichnisse, wo Dinge verloren gehen und dann werden sie wiedergefunden und dann ist große Freude. Am Anfang ist es ein Schaf, naja gut, Schafe, mit denen haben wir es vielleicht nicht so, aber Geld, dann kommt Geld, der verlorene Groschen, das geht uns schon näher. Ja, und dann der verlorene Sohn. Und der verlorene Sohn wird wiedergefunden. Und was passiert dann? Party im Himmel. Ja, Gott kann Party. Ja, ist ja vielleicht für uns Norddeutsche ein bisschen ungewohnter Gedanke. Party, also ich weiß nicht, wenn ich so in eure Augen gucke, so mit Party, habt ihr es vielleicht auch nicht so? Ich weiß es nicht. Doch, manche schon. Gott kann Party, weil er ein Gott der Freude ist. Besonders dann, wenn er verlorene Menschen findet. Und dann überspringe ich mal viele Kapitel und gehe auf die Zeit nach der Kreuzigung und der Auferstehung und die Himmelfahrt. Lukas 24, Jesus führte sie hinaus nach Bethanien, also seine Jüngerinnen und Jünger. Und dann hob er die Hände und er segnete sie. Und noch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Und sie fielen zu Boden und beteten ihn an. Und jetzt kommt's. Und ihr ahnt schon, was kommt, oder? Hat jemand eine Idee? Dann steht da, sie kehrten voller Freude zurück nach Jerusalem. Freude trotz Abschied. Das ist schon ein bisschen abgefahren, oder? War Jesus ein glücklicher Mensch? Ich bin zutiefst davon überzeugt. Er hatte auch große Schwierigkeiten. Ja, er hatte echt viel Streit. Viele Kämpfe zu kämpfen, ne, mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten, mit den Theologen. Er war enttäuscht über den fehlenden Glauben seiner Mitstreiter. ja, er hatte Schmerzen und Ängste während der Passion. Wir gehen jetzt in die Passionszeit und denken darüber nach, dass Jesus für uns gelitten und gestorben ist. Viele Schmerzen, viele Ängste. Aber er war ein zutiefst glücklicher Mensch. Zutiefst glücklich. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ein paar Gedanken dazu. Gott, und das ist so mein, was daraus folgt irgendwie so. Gott ist ein Gott der Freude. Gott ist ein Gott der Freude. Manche von uns haben das vielleicht vergessen, weil alles irgendwie so schwer ist. Gott ist ein Gott voller Freude. Jesus ist glücklich, weil der dreieinige Gott Freude ist. Wer das nochmal nachvollziehen möchte, der Vater freut sich am Sohn bei der Taufe. Als Jesus getauft wird, geht der Himmel auf. Du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich Freude. Oder der Geist Gottes, der Heilige Geist, was lässt der denn wachsen in uns? Die Frucht des Geistes, Galater 5, 22. Liebe, Freude, ja, Freude, Liebe, Freude, Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Na, wenn das mal keine Frucht ist. Und Jesus, so heißt es im Hebräerbrief, ganz neue Entdeckung, die ich gemacht habe, Jesus ist gesalbt mit Freudenöl. Hebräer 1, Vers 9. Er ist gesalbt mit Freudenöl. Das bedeutet, er ist ein zutiefst glücklicher Mensch. Gott ist ein Gott der Freude, aber Gott ist auch ein Gott voller Schmerz. Gott ist ein Gott voller Freude, aber auch Schmerz. Schmerz ist ein Ausdruck davon, dass diese Welt noch nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und ich glaube, da können alle von uns irgendwie andocken. Jeder von uns hat Schmerzen. Ich habe mir heute auf der Fahrt eine Migränetablette eingeworfen. Ja. Diese Welt ist noch nicht so, wie sie sein sollte. Und auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind und auch wenn wir, wenn Gott uns Freude schenkt, werden wir weiter Schmerz erleben, solange wir auf dieser Erde sind. Und manchmal beides gleichzeitig. Schmerz und Freude gleichzeitig, das geht. Das geht. Aber der Schmerz, und das ist der Unterschied, der Schmerz ist zeitlich. Der geht weg. Die Freude bleibt ewig, weil sie von Gott kommt. Das ist übrigens ähnlich wie mit der Liebe und dem Zorn. Ja? Manche haben ja so ein bisschen ein Problem damit, dass Gott Liebe ist und aber auch zornig. Gott ist Liebe. Aber er ist auch zornig. Die Liebe bleibt ewig, aber der Zorn vergeht. Und Zorn gehört zur Liebe. Ich habe zwei Söhne, die sind schon ein bisschen älter, sind nicht mehr, wohnen nicht mehr bei uns zu Hause. Ja, aber als die klein waren, wenn ich mir vorstelle, da kommt jemand um die Ecke und tut denen was an, dann werde ich, dann wäre ich zornig geworden. Und genauso ist es mit Gott aus auch. Das, was seine geliebten Menschen kaputt macht, das macht ihn zornig. Aber seine Liebe bleibt ewig, sein Zorn vergeht. Also Gott ist ein Gott voller Freude. Gott ist ein Gott der Freude. Zweiter Gedanke, Freude ist mehr als ein schneller Kick. Wir suchen ja heute den Kick. Wir wollen gut drauf sein. Ne? Möchte auch eigentlich immer gerne gut drauf sein. Und auch gerne ganz viele Glücksgefühle haben und erleben. Das tut einfach gut. Ja? Und deswegen gibt es ja, wie gesagt, auch diese ganze Ratgeberliteratur. Wie kriege ich den Kick? Ja? Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich den irgendwie zu holen. Und wenn der abflacht, der eine Kick, dann kann man sich schnell neun holen irgendwie. Ob das gesund ist, sei mal dahingestellt. Ja, aber das, wir leben irgendwie danach. Und diese ganze Geschichte mit Social Media geht ja auch in die Richtung. Man kriegt immer so einen kleinen Kick, wenn man irgendwie durchscrollt. Ja? Also für die, die das schon mal gemacht haben. Das ist ja der Trick dabei. Ist das das, was die Bibel unter Freude versteht? Nee, nicht ganz, aber auch nicht komplett anders. Freude ist mehr eine Grundausrichtung. Es ist wie die Architektur unserer Seele, ja, wie wir innerlich aufgestellt sind. Und da möchte und da verändert uns Gott und auch der Heilige Geist. Er lässt die Frucht wachsen, Freude, Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit und so weiter hatten wir gerade. Und das ist unabhängig von unseren Lebensumständen. Und interessant ist das zu sehen bei den Seligpreisungen. Ja, da kann man die Seligpreisung, da sagt Jesus zum Beispiel ganz am Anfang im Matthäusevangelium, selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Also glücklich zu preisen, glücklich sind die, die Leid tragen, sie sollen getröstet werden. Und die Seligpreisungen haben sicherlich viele Bedeutungen. Aber eine ist mit Sicherheit folgende. In der Zeit, in der Jesus das hier spricht, die Seligpreisungen predigt, waren diese Dinge, von denen er dort redet, völlig uncool und nicht erstrebenswert. Also zum Beispiel Sanftmütigkeit, also keiner wollte sanftmütig sein. Das war einfach abgefahren, ja, das wollte man nicht. Friedensstifter sein, Leute, ganz ehrlich, wir wollen, dass die Römer aus dem Land fliegen und da muss man mal ein bisschen Stress machen, nicht Friedensstifter sein. Oder verfolgt werden? Nee, verfolgt werden wollen wir auch nicht. Leiden schon gar nicht. Das war überhaupt nicht erstrebenswert, das, was Jesus da sagt, in den Teile von dem, was er in den Seligpreisungen sagt. Was er aber unter anderem auch meint, und wie gesagt, man kann viel über die Seligpreisungen nachdenken und was sie bedeuten, was hier aber auch drin steckt, ist Folgendes. Obwohl ihr sanftmütig seid, obwohl ihr Friedensstifter seid und obwohl ihr verfolgt werdet, obwohl ihr leidet, dürft ihr und könnt ihr bei Gott Freude erleben. Obwohl, trotz der Lebensumstände, trotz der Dinge, die nicht erstrebenswert sind für euch, könnt ihr Freude erleben. Freude unabhängig von Lebensumständen. Und dann gehe ich weiter. Sünde sabotiert Freude. Jetzt komme ich auf Sünde zu sprechen. Da haben sich schon manche richtig drauf gefreut, schätze ich mal. Jetzt kommen wir endlich mal über Sünde gepredigt und so weiter. Ne? Also die Welt ist ja nicht, wie sie sein soll. Darin sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Also wir haben Umweltverschmutzung, wir haben Klimawandel, wir haben Krieg. Ja, wir haben vorhin gebetet für die Opfer dieses Amoklaufes in Großborstel letzte Woche. Wir erleben Lieblosigkeit, das erleben wir sogar im eigenen Leben. Ja? Wir werden Opfer von Lieblosigkeit und wir können selber lieblos sein. Oha. Und die Psychologie hat ganz viele Gründe gefunden, warum das alles, wie das funktioniert und warum wir so sind, wie wir sind und so weiter. Und biblisch gesprochen gibt es einfach diesen einen Begriff, der schön zusammenfasst, wo das herkommt. Das ist Sünde. Das ist Ausdruck von Sünde. Umweltverschmutzung, Krieg, Lieblosigkeit, all diese ganzen Dinge. Das ist Folge von Sünde. Sünde, könnte man sagen, sabotiert Freude, weil sie uns von der Quelle der Freude abschneidet. Sünde sabotiert Freude, weil sie uns von der Quelle der Freude abschneidet. Sünde trennt von Gott. Und wenn Gott die Freude ist und ich von ihm getrennt werde oder nicht mehr bei ihm angedockt bin, dann bin ich getrennt von der Freude. Ich habe eine Definition von Sünde ganz neu schätzen gelernt. Ich finde, die passt in unsere postmoderne Zeit unheimlich gut rein. Die ist von Ignatius von Loyola. Man muss nicht alles toll finden, was dieser alte Herr geschrieben hat. Ja, das ist ein Mönch, Theologe, lebte zur Zeit von Luther noch ein bisschen eher. Aber das, wie er Sünde beschreibt, das finde ich grandios. Und ich bitte dich, genau zuzuhören jetzt. Er sagt, Sünde ist der Unwille zu vertrauen. Hallo. Ist doch schön, dass Kinder da sind, oder? Ist das nicht schön? Also, wir waren bei der Sünde. Sünde ist der Unwille zu vertrauen, dass das, was Gott für mich hat, mein tiefstes Glück ist. Nochmal. Die Definition von Sünde bei Ignatius von Loyola ist: Sünde ist mein Unwille zu vertrauen, dass das, was Gott für mich hat, mein tiefstes Glück ist. Hast du schon mal so über Sünde nachgedacht? Unser Problem ist doch, dass wir oft denken, naja, also wir wollen unsere Lebensumstände verbessern, ja? Und dann denken wir, die Politik wird es schon richten, ja, oder wir selbst, wir kaufen uns Ratgeber dann, ne, wie kriege ich ein glückliches Leben und so weiter. Und dann finden wir vielleicht auch ein bisschen Glück und Freude, aber wir würden vielleicht gar nicht so sehr bei Jesus suchen. Wir sündigen, weil wir glauben, dass sie uns glücklich macht. Wir leben irgendwie manchmal an Jesus vorbei und an Gott vorbei, weil wir glauben, das ist irgendwie cooler, ist besser, da ist mehr Glück zu finden. Aber Sünde kann nicht wirklich glücklich machen, nicht auf Dauer. Wir können vielleicht mal den Kick kriegen. Und das fühlt sich vielleicht auch manchmal ganz gut an, aber nicht dauerhaft. Wer macht dauerhaft glücklich? Nur Gott selbst, weil er das Glück in Person ist und weil sein Wunsch für uns ist, sein tiefster Wunsch für uns ist, Glück, unser tiefstes Glück. Und viele Christen denken bei Sünde ganz schnell an eine moralische Kategorie, dass ich Sünde ist, wenn man stiehlt und wenn man Ehe bricht und wenn ich das und das tue oder lüge und so weiter. Und das ist ja auch alles richtig. Aber überleg doch mal, Sünde so zu verstehen: Ich sündige, weil ich glaube, dass ich mir besser mein Lebensglück besorgen kann als Gott. Dass ich glaube, ich kann glücklich werden an Gott vorbei. Das ist Sünde. Ich habe in den letzten Monaten entdeckt, wo ich zur Sünde neige. Ich habe entdeckt, dass ich mir gerne Dinge kaufe, um meinen Schmerz, den ich mit mir rumtrage, zu betäuben. Und nicht mit diesem Schmerz so sehr zu Jesus gehe, weil ich irgendwie nicht wirklich glaube, dass bei ihm das Glück und die Freude ist und die Heilung ist. Sondern ich denke, ich kaufe mir Dinge, größere und kleinere, und dadurch werde ich glücklich. Das ist Sünde. Der Unwille, Gott zu vertrauen, dass das, was er für mich will, mein tiefstes Glück ist. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber wenn man sich so im Laufe des Lebens, ich bin ja wie gesagt schon 51, sich so ein bisschen kennenlernt, dann entdeckt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle Sünde außerhalb von irgendwelchen moralischen Kategorien. Glück und Freude zu suchen an Gott vorbei. Ich bitte euch, mal vor diesem Hintergrund, und damit lande ich so langsam, die Worte von Jesus zu hören, die er sagt im Markus-Evangelium Kapitel 1, diese Worte zu hören: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, die Königsherrschaft Gottes ist da. Sie ist nah herbeigekommen. Sie breitet sich aus. Und jetzt kommt's: Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße. Buße ist ja auch so ein Wort, da kriegen manche Leute ja schon, oh nee, Bußpredigt und so. Buße bedeutet einfach Veränderung in meinem Denken zunächst. Ich denke anders. Ich denke anders. Buße könnte zum Beispiel bedeuten, dass du Gott von jetzt an glaubst, dass das, was er für dich will, dein tiefstes Glück ist. Das ist Buße übrigens auch. Und dann sagt er: Tut Buße, ändert euer Denken und dann glaubt an diese gute Nachricht. Glaubt an das Evangelium. Nicht, dass der Kaiser seinen Geburtstag feiert. Ja, das ist nicht Evangelium, auch wenn das damals so verwendet wurde, sondern Evangelium ist: Gott kommt und er macht neu. Seine Freude dringt durch in diese Welt. Er verändert Menschen. Das heißt also, Buße und Umkehr und Glauben könnte für dich heute bedeuten, dass du anfängst, Gott als Quelle des Glücks und der Freude zu sehen und dich auf ihn auszurichten und es nicht woanders zu suchen, ständig an ihm vorbei. Buße und Umkehr könnte bedeuten, dass du anfängst, wenn du deine Augen schließt und Jesus dich anschaut, ihn zu sehen als den, der dich anlächelt und der dir Freude austeilt. Buße und Umkehr könnte bedeuten, dass du heute einen oder zwei Glaubensschritte tust, in denen deutlich wird, dass du es glaubst, dass das, was Gott für dich hat, dein tiefstes Glück ist. Was könnte das für ein Schritt sein? Was könnten das für Schritte sein? Ich finde diese Worte, die ich am Anfang zitiert habe, von Trevor Hudson so, so gut. Wie erst formen wir unser Gottesbild? Wir formen das einfach. Wir formen das in da, wo wir durch die Bücher, die wir lesen, durch die, wie wir miteinander umgehen, wie wir die Bibel lesen. Wir formen das durch alles Mögliche. Und wenn es geformt ist in uns, dann formt dieses Bild von Gott uns. Und ich frage dich: Wie sieht Jesus aus für dich? Und wie sieht er dich an? Wie sieht Gott dich an? Wie sieht der Heilige Geist dich an? Was teilt er dir aus? Wie begegnet er dir? Das, was du darauf antwortest, entscheidet ganz wesentlich darüber, wie du deinen Glauben lebst. Ich lade uns ein, zum Abschluss der Predigt eine Zeit der Stille zu haben. Und vielleicht spürst du ja, wie Jesus dich anschaut und auch seinen Finger in die Wunde legt. So wie er es bei mir gemacht hat, ne, mit dem Einkaufen. Den Finger in die Wunde legt und sagt: Hör mal, da lebst du an mir vorbei. Aber ich möchte dir das tiefste Glück geben. was hier anfängt und bis in die Ewigkeit reicht. Vertrau mir. Und es könnte sein, dass Jesus dir zeigt, was du für einen Schritt tun kannst. Ein Glaubensschritt, ein Vertrauensschritt. Und vielleicht sind sogar Leute hier heute, die sagen, ich habe mit Jesus bisher noch gar nichts zu tun gehabt. Aber wenn Jesus so ist, dann will ich es einfach testen. Dann will ich ihm vertrauen. Dann will ich es ausprobieren. Dann will ich ihm meine Hand reichen. Und nach dieser Zeit der Stille möchte ich gerne einfach einladen, ein Signal zu geben. Ich werde einfach fragen, wer weiß und möchte, dass er einen Vertrauensschritt, einen Glaubensschritt gehen möchte, kann einfach kurz seine Hand heben. So als ein Signal vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Und manchmal tut es gut für uns, dass wir es signalisieren. Dass wir nicht nur in unserem Herzen irgendwie sagen, naja, das mache ich jetzt und dann ist es aber schnell vergessen. Sondern dass du sagst, ich will anfangen, Jesus zu vertrauen in dem und dem Punkt. Ich will Veränderung. Okay? Also lass uns so eine Zeit der Stille haben und dann lade ich ein, danach ein Signal, ein Vertrauenssignal zu geben. Ja, zu welchem Glaubensschritt lädt Jesus dich ein und bist du bereit, diesen zu gehen? Bist du bereit, dein Vertrauen zu investieren? Lade ich einfach ein, so durch ein Handzeichen das zu signalisieren. Und dann möchte ich gerne für dich beten. Ja, danke. Das sind einige Leute. Ich möchte gerne für euch beten. Jesus, du bist als zutiefst glücklicher Mensch auf dieser Erde gewesen. Und wir wissen, dein Leben, das war echt nicht einfach. Du hast ganz schön kämpfen müssen. Und trotzdem warst du gegründet in der Freude des Vaters, in der Liebe des Vaters. Und du hast darüber gesprochen, dass deine Freude in uns zur Vollkommenheit reifen möge. Und wir haben das gehört, dass die Frucht des Geistes auch Freude ist. Und wir sehnen uns nach dieser Freude. Und wir haben vielleicht heute etwas mehr verstanden, dass sie bei dir zu finden ist, in der Verbindung mit dir. Und du siehst, wo wir an dir vorbei nach Freude gesucht haben, nach dem Kick, der irgendwie auch ganz cool ist, aber der nicht wirklich dauerhaft ist und der uns von dir ablenkt manchmal. Und du siehst die lieben Leute jetzt hier heute, die du angesprochen hast und die einen Glaubensschritt gehen wollen. Veränderung in ihrem Denken und Handeln. Und ich bete für sie, dass du ihnen Mut machst, diesen Schritt zu gehen, diesen Schritt, der deutlich macht, dass sie dir vertrauen und dass sie glauben, dass bei dir die tiefste Freude vorhanden ist. Und dann lass sie wachsen in diesem Weg, in ihrem Gehen, in ihrem Vertrauen auf dich und lass sie das spüren, dass du sie in ihrer inneren Architektur, in der inneren Struktur ihrer Seele veränderst, dass sich Freude ausbreitet. Darum bete ich. Und ich bete für die Geschwister hier in Farmsen, dass sie das erleben, dass du Freude schenkst. Dass Menschen sich hier verändern, weil sie von deiner Freude angesteckt sind und auch in ihrer Seele und in ihrem Innern und auch körperlich verändert werden. Das Evangelium spürbar wird. Und dann glauben wir, dass das auch zutiefst missionarisch ist und evangelistisch, weil Menschen fragen werden danach, wie kann das passieren? Und das will ich auch. Und da bete ich für die Gemeinde hier, dass du ihnen das schenkst, dass hier Menschen zum Glauben kommen, weil sie spüren, hier bist du und du schenkst Freude. Danke, Jesus, dass das, was du für uns hast, unser tiefstes Glück ist. Deswegen bist du auf diese Erde gekommen. Wir ehren dich. Amen.